So, ihr beiden, ich würde gerne mal mit etwas Provokantem in die Podcast-Folge starten.
Sehr gern.
Was glaubt ihr, wenn man die Ticketpreise, es ist ein leidiges Thema, es ist ein leidiges Thema. Ich weiß, dass ich bei euch beiden die richtigen Sparringspartner habe hier. Angenommen, man treibt diese Spirale immer weiter. Mhm. Glaubt ihr, dass in Zukunft dann häufiger bei einem Spiel, was nicht ganz den Vorstellungen der Fans entspricht oder das Ergebnis zumindest, dass man dann eher Champagner-Charlie hat, die nach einem 1-3 das Stadion verlässt und pfeift?
Ah, auf die Richtung willst du anspielen. Ich würde sagen, boah, ja und nein. Also es kommt natürlich ein bisschen mehr so ein Eventpublikum rein, die vielleicht nicht ganz so mit dem HSV verwurzelt sind, wie als wenn die Ticketpreise günstiger sind. Also es kommt nicht, also eher mehr Event, so die sich halt auch leisten können, die oberen so
und so viel Prozent. Was ja nicht heißt, dass sie keine HSV-Fans sind. Ja, richtig. Aber
vielleicht
der Anspruch ist ja dann schon anderer, wenn du mehr für dein Ticket bezahlst und siehst ein Spiel, nun gehst du nur zweimal in der Saison hin, weil bei den Preisen auch ist es halt, oder es ist schwierig, sowieso Tickets zu bekommen und dann gibst du viel Geld dafür aus, dann pfeifst du doch eher oder verlässt
ich
das
glaube,
Stadion, weil
ich,
du nicht das ja, bestellt hast.
Ich glaube, wenn man, je krasser man vielleicht HSV, also es ist Typsache, ne? Aber wenn du so richtig krass HSV bist, dann glaube ich, verlässt auch eine Prozentzahl das Stadion früher, aber wenn du so, ich sag jetzt mal, viele so Event-Fans hast, die jetzt nicht so mega krass HSV-Fans sind, da die sagen so, naja gut, jetzt die letzten 5 Minuten, was soll ich noch hier sein, das Spiel ist entschieden, also gehe ich nach Hause und kann da schon mal das und das machen. Also ich glaube, je mehr Fan man ist, desto länger bleibt man auch. Da würde ich trotzdem auch nochmal unterscheiden. Also ich nehme zum Beispiel den Leuten jetzt nicht übel, also ich würde die jetzt nicht bespucken, ey, du bist ein schlechter Fan und irgendwie so der Vergleich, wenn es in der Ehe mal nicht läuft, dann gehst du auch nicht weg und so, denke ich mir so, ja, mein Gott, so, ne, also come on, man muss,
aber ich finde,
man schon ist jetzt nicht verpflichtet, finde ich, bis zum Schluss zu bleiben.
Nee, okay,
ja. Ich finde, ist richtig, ich bin auch durch die Schule gegangen, bei den 15 Jahren Stehplatz, wenn da bei der Nord 25a irgendjemand schon kurz vor Abpfiff gegangen ist und der arme Kerl musste vielleicht nur auf Toilette irgendwie in der 88. und konnte nicht mehr anhalten, dann wurde er bespuckt und irgendwie, also bespuckt nicht, aber er hat von allen Seiten vielleicht auch zu Recht einen Kommentar fressen müssen. Und ja, es kann mal sein, aber ich finde eher auch da bleiben.
Also ich finde, ich gehe nicht direkt auf die Frage ein, sondern ich finde es mich erstmal erwähnenswert, dass die Frage natürlich darauf abzielt, dass das Stadion noch nie so früh wie beim letzten Spiel so leer war und extrem viele einfach früher gegangen sind. Das war ganz auffällig. Und ich finde das besonders bemerkenswert, weil ich finde, dass der HSV jetzt in den, trotz der Niederlage, in den die Fans belohnen sich endlich für ihre Treue und alles, was wir in den letzten Jahren durchgestanden haben, denn es sieht ja jetzt doch, trotz auch, gehen wir später noch drauf ein, sieht es ja so aus, als würden jetzt sehr festliche Wochen auf den HSV zukommen und dann eine Euphorie in der voraussichtlich noch, ohne das jetzt zu jinxen und zu sehr zu planen, aber dann eine Euphorie nach den festlichen Wochen, wird eine Vorfreude auf die erste Liga entstehen und dann wird nochmal ein ganz anderes Fußballflair im Volkspark reinkommen, wenn die Erstligavereine kommen. Deswegen ist die Frage schon mal crazy, weil ich erstmal das Gegenteil jetzt in den kurzfristig erwarte, trotzdem gesehen habe, dass super viele gegangen sind und ich habe das zum Beispiel ganz anders interpretiert. Ich habe das so interpretiert, dass die Fans, die so früh gehen, obwohl sie so viel für die Karten bezahlt haben, die scheinen ja wirklich unfassbar viel Kohle und andere coole Sachen noch im Leben zu haben, dass man sich, obwohl man so viel dafür zahlt, irgendwie sagt, ja, ich gebe mir trotzdem nur 90% des Events und gehe irgendwie früher. Kann man natürlich auch anders sehen, aber so, das war so mein Bauchgefühl. Und dann muss ich sagen, finde ich, gehört es sich nicht zur Kultur. Also das sollten wir auch, gut, dass wir es deswegen hier ansprechen. Für mich ist jetzt kein Kriegsverbrechen, ja, früher zu gehen, aber es gehört sich nicht, ja. Es ist, und gerade im Volkspark beim HSV, man unterstützt eine Mannschaft, das ist ein Teamsport. Finde ich übrigens ganz lustig, habe ich jetzt gestern auch beim Kinderfußballspielen gesehen, ja. Die Kinder spielen ja dann auch und wenn dann einfach jeder immer wegläuft, sobald er ein Gegentor kassiert hat, das ist ja kein Mannschaftssport. Und ich würde mal sagen, die Fans zählen, die Heimfans, die Stadt Hamburg zählt zur Mannschaft dazu, ja, steht nicht mit auf dem Platz, aber eben ganz nah neben dem Platz. Und hat somit irgendwie auch nicht 10 Minuten früher zu gehen, nur weil es mal nicht läuft. Dann finde ich sogar das Feedback pfeifen geiler, als nicht zu pfeifen und zu gehen.
Finde ich auch.
Ah, mich hat schon hart genervt. Mich hat schon wirklich so, wo ich dachte so, ey, wir sind Tabellenführer, wir spielen, wir haben, glaube ich, seit einem Jahr zu Hause nicht verloren, also zu Hause wirklich eine Macht, so, und da ist jetzt ein Spiel und da brauchen wir kommen ja gleich zum Spiel. Es war scheiße, so, aber dann gehe ich doch nicht so viel früher und in der Crunch-Time, wo alles zählt, wo die Mannschaft auch merken muss, ja, also das werden sie ja selber gemerkt, wissen sie ja, dass das ein Scheißspiel war, aber das dann, finde ich, dass das falsche Zeichen von den Fans, die sonst immer die bedingungslose Treue und bedingungslose Liebe dem Verein schwören, einfach so früh zu gehen und das, boah, und auch im Nachgang, wie viel gepöbelt worden ist in den WhatsApp-Gruppen und ja, wir pöbeln auch und ich finde es ja auch richtig, seinem Unmut irgendwie Luft zu machen. Aber ich finde in der Situation, vor allem nach dem Spieltag denn auch, gut, das weißt du in dem Moment natürlich nicht, fand ich schon hart, irgendwie so die Kommentare zu hören. Und
du kannst ja schon mal rein statistisch, oder kannst ja sagen, die Nord geht nicht früher.
Nein.
So, dann siehst
obwohl
du, dass
oben im B-Rang auch ziemlich viele gegangen
ja, sind. Ja, dann siehst du schon mal, dass C- und B-Rang früher gehen als der A-Rang. Ja. A-Rang hat noch mehr bezahlt und scheint ja dann noch bequemer zu sitzen. Und dann siehst du in der
also
Süd...
A-Nord steht ja, aber ich also
West und Ost. A-West und Ost, dann ja. Ost, ja, ist verwöhnt, vielleicht wegen der Parkplatzsituation, geht früher Event-Fan, da trifft es am ehesten zu. Süd, ja, Süd kannst du keinen Vorwurf machen, wenn die mit ihren Kindern irgendwie früh nach Hause wollen, ja, oder zack, weiß nicht, das ist ein schwieriges Thema, aber es gehört sich nicht, es gehört sich nicht.
War ein Mittagsspiel, so, also ich fand es schon, ich fand es auffällig, wie viele Leute da einfach so
hatten wir ganz, ganz lange nicht mehr.
Nee, also ich würde sagen, da starten wir mal rein.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Kai, Muchel, ich, Gato. Wir sind heute zu dritt hier. Pia muss arbeiten, glaube
ja,
ich. Ne?
Ja, das ist irgendwo im Sinne des Frauenfußballs, glaube ich, unterwegs.
Wir sind gespannt, auf jeden Fall, was sie uns nächste Woche erzählen wird, was da genau passiert ist. Ja, Sie haben schon gerade gesagt, enttäuschend der Freitag. Ich finde aber nochmal, um drauf zurückzukommen, es wurde nach dem Spiel nicht gepfiffen und Muchel, du sagst ja auch immer, die Fans haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl für Pfeifen oder nicht Pfeifen. Während des Spiels hatte Stübi nochmal so eine Ansage gemacht, so, bitte supporten, nicht pfeifen, so ungefähr, und jetzt erstmal nochmal alles geben.
Fand ich übrigens nicht gut.
Ja,
ich feier Stübi wirklich, ne? Und ja, ich finde seine Ansprachen vorm Spiel und grundsätzlich, und er hat das, in dem Moment habe ich gedacht so,
Ich weiß, was du meinst. Neben mir war, die Meinung, so, ey, derbe cool, und das war auch ein Grund, warum später nach dem Spiel dann nicht gepfiffen worden ist, weil man da schon so ein bisschen ins Gewissen geredet hat. Ich fand es zu dem Zeitpunkt auch, also
ich fand es ein bisschen übergriffig.
Ja, ich persönlich hätte es auch nicht gemacht, zumal ich, muss ich sagen, auch dein Team bin. Warum, also im Spiel pfeifen, finde ich, muss nicht sein, also so Rückpass und so, und irgendwie ein Spieler hat jetzt irgendwie den Ball das dritte Mal ins Seitenhaus gepiekt. So, er macht es halt nicht extra, so, ja. Pfeifen ist kontraproduktiv, nach dem Spiel gib ihm, finde ich okay, mal als Feedback, das eine Feedback ist sicherlich irgendwie, man geht früher aus dem Stadion, also wenn die Mannschaft jetzt so vom Halbjahr im Stadion ist, dann ist auch irgendwie ein Feedback, aber ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre auch volles Stadion und lieber einmal so 30 Sekunden pfeifen.
Und es gibt es ja auch manchmal nach schlechten Spielen, dann wird einmal gepfiffen und danach wird gut, aber die Mannschaft wieder gefeiert, so nach richtig, dem Motto, und jetzt kommt
aber es hat, weiter. Ich finde, es hat nicht gepasst, danach zu pfeifen, weil es war so ein krasser Ausrutscher, also fühlt sich's gerade an, natürlich sind wir vielleicht, wir wissen nicht, was jetzt am Wochenende passiert, aber es war so alles gut und natürlich waren die drei Punkte schon eingeplant, hatte irgendwie jeder schon gemacht, wahrscheinlich irgendwie die Spieler auch, und irgendwie verlierst du dann, bist halt immer noch Erster, weil Köln auch zeitgleich unentschieden spielt. Und irgendwie da dann zu pfeifen, boah, weiß ich nicht. Da finde ich dann, die gesamte Saison ist man so gut, dass sich da so ein Pfeifen noch irgendwie falsch angefühlt hat. Haben, glaube ich, auch ganz, ganz viele gedacht und deswegen halt auch nicht gepfiffen.
Ja.
Mal gucken, ne, wie es dann die nächsten Male ist. Aber das fand ich, hatten die Fans dann auch wieder ganz gut im Gefühl, ob es jetzt durch die Ansage von Stübi war oder einfach so. Wir werden es nie erfahren. Ja, aber ist interessant, dass wir über diese... Wer hätte das gedacht vor einer Woche, dass wir darüber jetzt diskutieren, dass es 1-4 irgendwann steht, 2-4 dann noch irgendwie Ergebniskorrektur machen. Also ich dachte nur so, was passiert hier
gerade? Das war so ein Spiel, da hat wirklich gar nichts funktioniert. Wenn der erste Pass funktioniert hat, dann hat die Ballannahme nicht funktioniert. Wenn die Ballannahme funktioniert hat, dann hat der Pass, der weitere Pass nicht funktioniert. Es passte nichts zusammen.
Ich konnte ja ein bisschen genauer hinschauen, weil ich meinen Kleinen dabei hatte und nüchtern war, genau. Okay. Und ich muss sagen, ich finde, es hat sich schon relativ früh abgezeichnet, dass wir keinen Zugriff aufs Spiel hatten. Und ich finde da die erste halbe Stunde ehrlich gesagt am interessantesten, weil das war so der Grundstein, den wir dann auch nicht mehr umstoßen konnten. Und der dann so die Basis für das restliche Spiel und auch für die klare Niederlage war, für die verdiente klare Niederlage. Man hat gesehen, dass Braunschweig erstmal für seine Verhältnisse wieder ein super Spiel abgeliefert hat, wie so oft leider, das darf aber keine Ausrede sein, und der HSV eben keinen Zugriff bekommen hat, indem er, das Spiel war gar nicht so im dritten oder vierten, in der Hälfte der Braunschweiger, sondern es plätscherte so im Mittelfeld rum, und wenn wir nach vorne spielen wollten, das fand ich ganz beeindruckend, sind wir gar nicht nach vorne, wir hatten gar keine Anspielstation vorne drin, weil das so tief stand, weil wir so tief standen. Und da speziell möchte ich einmal erwähnen, Dompe, unser Player to watch und unser bestes Pferd im Stall aktuell. Ja, erstmal fehlte das vielleicht beste Pferd mit Reis, ja, im Nachhinein.
Was ist denn jetzt das beste Pferd?
Ja, die beiden. Okay. Die beiden, so sind unsere beiden besten Pferde mit, ja, ehemals Selke, der jetzt aber auch gerade ein bisschen Luft holt, obwohl er zwei Tore geschossen hat, so. Ja. Aber nochmal, Reis fehlte und Dompe wurde dann ein paar Mal angespielt und hat den Ball hinter der Mittellinie angenommen. Und vorne war keine Anspielstation und er hatte noch gefühlt 100 Meter bis zum Tor. Ja? Dann ist er angetreten, dann hat er einen Haken geschlagen und dann war er an der Mittellinie, wo ich sagte, ja und jetzt, also jetzt willst du jetzt noch die nächsten 5 ausspielen, und er ist ja gar nicht mal so der krasse Sprinter, er kommt ja über die Wendigkeit. Und da habe ich gemerkt, und
die ersten Meter am Antritt, ne?
Genau, und da habe ich gemerkt, ey, das Anspiel auf Dompe hätte man sich sparen können. Der Junge muss weit in der gegnerischen Hälfte angespielt werden und in der eigenen Hälfte, was soll der da rumdribbeln? Weil selbst wenn er da 2-3 frisch macht, hat er immer noch 100 Meter zum Tor und muss immer noch 5 andere wieder frisch machen. So, insofern habe ich gemerkt, okay, uns fehlt da komplett der Zugriff, wir können keine gefährlichen Chancen kreieren, wir können gar keinen Druck aufbauen, wir bringen die nicht ins Schwanken. Top taktisch eingestellt von Braunschweig, wir ein bisschen taktisch irgendwie noch nicht so auf der Höhe. Und top kam noch dazu, hat man gesehen, hat die Mannschaft dann gar nicht so richtig in die Zweikämpfe gefunden. Ja, man war gar nicht eng dran am Gegner oder es waren gar nicht so rangige Aktionen, sondern es war irgendwie, ja, nicht griffig. So. Und da sag ich mir, wenn du das siehst, das guckst du dir 10 Minuten an und versuchst dann meinetwegen taktisch was zu ändern, ja, alles nach vorne zu verschieben, mit Langbällen zu arbeiten oder du guckst es oder und sagst dann nach 20 Minuten, funktioniert auch nicht, jetzt müssen wir mal von der Körpersprache mal in das Spiel reinkommen. Da übrigens können dann auch Fans, finde ich, helfen mit Pfiffen, mit einer Ungeduld, mit einer Hektik, die reinkommt. Aber da war ja nichts, da waren ja jetzt nicht irgendwelche Aktionen, dass Spieler ausgerastet sind, sich angeschrien haben, weil es natürlich vorher so gut lief. Und dann wirkt es natürlich immer sehr aktionistisch, wenn man dann nach 20, 30 Minuten gefühlt die Nerven verliert. Wäre aber in dem Spiel meiner Meinung nach richtig gewesen, einen Leader zu haben, der dann mal dazwischen grätscht, der alle anscheißt, oder einen Trainer zu haben, der von draußen irgendwie eine Krise bekommt und sagt, ey, so läuft das heute alles nicht. Das alles ist nicht passiert und so plätschert es weiter vor sich hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Gefühl, dass Braunschweig uns dann taktisch plus in den Zweikämpfen überlegen war. Dann ist es ein glücklicher Spielverlauf für die. Und ich habe ehrlich gesagt nur darauf gewartet, bis wir jetzt irgendwie das Gegentor kassieren. So. Und so kam es dann auch. Und ich fand sogar, ehrlich gesagt, ich sage, Braunschweig war sogar nach dem 2-0 noch für mich, gab es eine kleine Phase, da waren sie dichter am 3-0 dran, als wir am 2-1. Diesen Zugriff, von dem ich spreche, den haben wir gar nicht bekommen. Obwohl Polzin dann nicht aktionistisch, sondern genau richtig, ja auch extrem gewechselt hat in der Halbzeit. Ja, aber da fehlte mir also ich kenne das von früher so, dann lieber ein bisschen too much ausrasten und dem Spiel irgendwie nochmal eine Wendung geben, wenn du merkst, du kriegst keinen Zugriff, als warten, 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 weil dann war der Zug abgefahren.
Wir haben uns einlullen lassen, glaube ich, ne? Also das habe ich im Insta schon, das war, ja, Zugriff, kein Zugriff, einlullen lassen, wie auch immer. Braunschweig hat es halt gut gemacht. In der Halbzeit kamen dann Baldé, Königsdörfer und Ferreira für Karabetz, Richter und Sahiti, besonders bei Richter, waren sich eigentlich alle einig. Mhm. Schwierige Leistung, hatte den
Tore kann er sich eigentlich, ja.
Kann er sich ankreiden.
Aber Jungs, mal ehrlich, fehlt euch da das Feuer? Also man darf ja mal kritisieren, für mich kommen jetzt die Feierwochen, die werden das auch gut machen. Das ging, sind auch mit dem blauen Auge davon gekommen. Aber jetzt mal ehrlich, die können aufsteigen, ja? Das ist eine Riesenchance. Ey, da muss doch jeder Spieler brennen. Brennen, ja, heißt nicht, dass du dir in der fünften Minute eine rote Karte abholst und alle anschreist und nur rum. Aber es heißt schon, dass du irgendwie trotzdem nicht in den Zweikämpfen so ungriffig weit wegstehen kannst. Die Tore, die Braunschweig schießt, da sind auch drei lange Bälle vorher im Spiel. Einmal nach links, dann wieder nach, einmal nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder eine Flanke und der köpft ihn rein. Also, das kann doch nicht sein, dass eine Mannschaft da so unaufgeregt, passiv in so ein Spiel reingeht.
Ich fand's eher erschreckend zu sehen, dass wenn drei Spieler aus der aktuellen Startelf mit Reis, Muheim und Meffert, wenn die drei nicht da sind und von Beginn an spielen.
Hatzigadunic
noch, der vierte. Was das für eine Auswirkung dann doch hat, ne?
Also ich, aber gerade dann musst du doch direkt, da müssen die vier, die reinkommen, eher alles umgrätschen, umwälzen.
Und das fand ich in dem Fall erschreckend. Aber man merkt auch, dass das Spiel von hinten raus, ne, der Spielaufbau, was du gerade gesagt hast, wir standen unheimlich tief. Du merkst schon, wenn so ein Muheim über außen und Hatzigadunic von hinten, wenn dann Schonlau und Sahiti hinten spielen, dass das Spiel von hinten deutlich behäbiger ist und nicht so schnell nach vorne gespielt wird.
Es ist halt anders sich eingespielt, dann ist vielleicht ein Reis da, statt Richter, Reis macht nicht den Fehler und so weiter und so fort. Dann die klassische Floskel, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Aber ich glaube auch, also eine Begründung ist definitiv, dass diese vier Stammspieler ein Stück weit gefehlt haben. Hatzigadunic hat ja schon ein bisschen länger gefehlt. Jetzt kommen die meisten ja wieder zurück. Muheim ist jetzt noch ein bisschen länger verletzt. Die reingekommen sind in der Halbzeit, Balde, Königsdörfer, Frei. Also Richter, fand ich, war auch bemüht, ne? Also ich muss sagen, ich fand jetzt nicht, dass alle so irgendwie nur mit 90-80% gespielt haben. Es war einfach irgendwie jetzt Braunschweig taktisch gut gemacht und wir haben da einfach keine Lösung gefunden. Ich muss sagen, Balde überraschend, also schwach. Die haben Balde so krass offen gelassen und es war, glaube ich, auch die Ansage vom Coach, dass wir wirklich nur über links über Dompe spielen, was eigentlich auch richtig ist, aber Balde war, also ich sag mal so, auf dem Schulhof hätte man gedacht, der Kollege hat zwei linke Füße und kann gar nicht Fußball spielen, der wird ja nie angespielt, so, die wollen ohne den spielen. Und hat er den Ball gehabt, war der leider auch nicht so überzeugend und ja, Verei okay, und Königsdörfer, ja, also unterm Strich Glatzel, Meffert kam ja noch rein. Als Glatzel da drin war, da gab es einen kurzen Push und da hat auch irgendwie das Stadion nochmal irgendwie so ganz kurz gedacht, auch so beim 1-2, aber es gab insgesamt tatsächlich, auch so wie du, Kai, gesagt hast, wenig Momente, wo das Stadion dann da war oder wo die Mannschaft dem Volkspark Anlässe gegeben hat, mitzugehen. Also es waren vielleicht so 2-3 maximal und dann dachte man...
War auch eher zum Ende des Spiels hin, oder?
Ja, aber so um dieses...
Und genau, weil wir eben nie in der Nähe des gegnerischen Tores waren, ja? Also nochmal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schonlau spielt das Mittelfeld an, in dem Fall Poreba oder Richter. Richter spielt dann weiter zu Dompe und Dompe steht mit dem Ball 10 Meter in der eigenen Hälfte. Wie weit weg ist das denn? Wie viel Sinn macht das denn, dass wir aus der Abwehr ins Mittelfeld in Sturm gespielt haben und dann trotzdem noch 10 Meter in der eigenen Hälfte stehen? Selke startet dann langsam aus dem eigenen, aus dem Mittelkreis raus, wo du sagst, damit können wir gar nichts anfangen. Da müssen doch Dompe und Selke nach vorne geschoben werden, da muss die ganze Mannschaft nach vorne geschoben werden. Das muss doch ein Trainer, wie gesagt, kein Vorwurf, aber wäre jetzt so meine Ansicht der Dinge, muss doch ein Trainer sofort alles nach vorne schieben, hat die Mannschaft aber nicht umgesetzt bekommen. So, deswegen war das Stadion auch null da, weil wir immer
keine Torchancen hatten.
Ja,
also genau. Das war 64. ist, glaube ich, Glatzel reingekommen. 10 Minuten später hat Selke getroffen und das war so die Zeit, wo ein bisschen was ging und danach war dann wieder so, weiß ich nicht. Ich fand es aber gut, dass er so viele Offensive eingewechselt hat und dann echt so ein bisschen Sieg oder Sarg. Haben dann mit Königsdörfer, Selke, Glatzel, Dompe.
Doppelspitze vorne mit Glatzel und Selke.
Und ja, und also da waren einmal alles irgendwie offensiv mit Verei und hast du nicht gesehen, Balde drin, also da waren gar nicht mehr so viele Defensive, zu Recht auch nicht drin, was willst du das jetzt verwalten, aber es sollte nicht sein und ich glaube auch, dass sie jetzt sehr schnell hoffentlich dieses Spiel vielleicht in einem Tag aufgearbeitet haben und jetzt auch abgehakt haben und sagen, okay, jetzt hier kommen die Spieler wieder zurück, ich glaube Reis Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hatziger Dunic war schon auf der Bank. Muheim fällt länger aus. Aber dass man da so ein bisschen wieder so den alten Meffert ist jetzt wieder da. Mhm. Also nochmal wieder eine Woche mehr mit Training.
Hat ohne Maske gespielt? Hat mich gewundert, aber.
Ja, war, hatte ich gelesen, ist die Einwechslung sollte schnell gehen, damit die Uhr nicht nochmal angehalten wird. Also ist Braunschweig hatte gerade gewechselt und da hat er sich schnell irgendwie mit angestellt und es war keine Zeit mehr, die Maske aufzusetzen. Und so konnte man halt eine Minute sparen. Ja, und da meinte Pozzi nur, die Einstellung gefällt mir, dass da dann in den roten Bereich gegangen wird. Ja, und jetzt trainiert er manchmal mit, manchmal ohne Maske diese Woche und dann schaut er mal, wie es besser passt.
Am Ende des Tages muss man aber auch sagen, sind wir gefühlt trotzdem irgendwie, trotz dieser Niederlage, der Gewinner des Spieltags, oder?
Ja und nein.
Ich sag auch, ich finde, wir sind dem Aufstieg dieses Wochenende näher gekommen.
Ja, wir hätten noch näher sein können, aber
genau.
Ja, wir haben jetzt aber wir haben uns in die trotz Niederlage irgendwie hat sich's in die richtige Richtung entwickelt. Das muss man ja auch mal sagen.
Es sind jetzt nur noch 5 Spiele, ne? Ein Spiel weniger.
5 Punkte Vorsprung, davor hatten wir 6 Punkte Vorsprung. Jetzt ist allerdings eine andere Situation noch eingetroffen, deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass Selke noch das Tor macht. Elversberg ist Dritter aktuell und Elversberg hat eine Tordifferenz von 21 und wir haben eine Tordifferenz von 27. Sprich, wenn Elversberg jetzt aber noch die 5 Punkte gut macht, dann haben wir ja zwangsläufig, weil wir noch ein paar Mal verlieren, ein bisschen weniger und Elversberg noch ein bisschen mehr. Also ist dieser sichere Punkt, den wir so, den Extrapunkt, gar nicht so sicher, aber so wie die Tabelle die ganze Saison drauf war, können wir nicht sagen, Elversberg bleibt da nicht. Das wird noch alles irgendwie nochmal durchgemischt.
Nächsten Spieltag zum Beispiel Elversberg gegen Düsseldorf.
Perfekt, Dritter gegen Vierter. Da also sehe ich
da doch werden noch einige Punkte sich da oben weggenommen.
Ein schönes 2-2 sehe ich da doch.
Ah, das wäre gut.
Also ich finde es beeindruckend. Erstmal Köln spielt 1-1 in Fürth. Ich finde, das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Die einzige Konstante ist, dass oben keiner konstant ist. Außer vielleicht bisher so ein bisschen der HSV, mit Ausnahme jetzt gegen Braunschweig, dann muss man, ne, um das Ganze zu relativieren, also ich finde, man kann die Einstellung und die Zweikampfstärke in dem Spiel gegen Braunschweig und die Griffigkeit kann man alles kritisieren, aber das ist jetzt kein typisches HSV-Phänomen, wenn man sich anguckt, was Schalke, die ja nun nicht als Spitzenteam gewertet werden können, aber was Schalke in Regensburg da abgezogen hat, besonders interessant, weil es ja unser nächster Gegner ist, 2-0 in Regensburg verloren haben die, dann muss ich sagen, zeigt das, dass diese Liga wie immer sich alle schlagen können. Nürnberg nach einer katastrophalen Leistung gegen uns gewinnt auf einmal 2-1 gegen Kaiserslautern auswärts. Also das haben wir nicht exklusiv, dass wir jetzt da mal irgendwie gegen Braunschweig ausgerutscht sind. Ich muss auch sagen, Braunschweigs Plan, Taktik war exzellent. Ja, ich habe da jetzt kein Spielermaterial gesehen, was überragend war, sondern die sind eben über Taktik und Einsatz und Zweikampfstärke gekommen, so wie es halt 90% der Mannschaften im Volkspark probieren. In dem Fall ging das jetzt auf. Und ja, deswegen sage ich trotzdem, sind wir insgesamt, wie du schon sagst, trotz dieser Niederlage der Gewinner des Spieltags. Und ich bin immer noch hoch optimistisch, dass das mit dem Aufstieg klappt. Du hast jetzt ein ekliges Spiel auf Schalke. In meinen Augen nach der Leistung kann sich da keiner sicher sein. Ich würde jetzt nicht mit einer breiten Brust ich würde jetzt nicht mich als gefühlter Spitzenreiter in Schalke fühlen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ey, wir bohren diese Saison alles weg. Nach so einem Spiel würde ich denken, oh fuck, ey, erstmal in die Zweikämpfe kommen, alles wegrätschen, Sicherheit sammeln, Sicherheitspässe spielen, Hauptsache irgendwie defensiv erstmal die Zweikämpfe gewinnen. Ey, ganz vielleicht auch gar nicht nur an den Sieg denken, sondern irgendwie daran denken, griffig zu verteidigen, solange es unentschieden steht. You never know, was die anderen Teams da auch noch machen. Und dann mal schauen, dann würde ich mich auf meine Freunde Bobby und Davy verlassen und sagen, die machen schon noch einen, so als Mitspieler. Und Reis legt vielleicht noch einen auf. Also so würde ich da rangehen erstmal jetzt. Ne? Also nicht mit, ey, wir sind der HSV, wir sind der erste breite Brust, wir hauen die weg.
Also wenn du Bobby und Selke und Glatzel von drin hast und du hast Dompe als Flankengeber, so ist ja auch das Tor zustande gekommen, hau einfach den Ball irgendwie hoch rein. Also viel bessere Leute in der zweiten Liga als Glatzel und Selke vorne drin zu haben, kannst du nicht haben. Und die Innenverteidiger können ja noch so gut sein, wenn du dann noch so einen Dompe hast, der auf den Punkt die Flanke bringt. Also
dann, oder Reis, der ihn steckt, so.
Ja, dann irgendwie, also wenn der Schalke-Trainer jetzt nicht Dompe, so wie Braunschweig, in Manndeckung nimmt, dann ist er ein richtig Blinder und für uns wäre das natürlich unglaublich, wenn er einfach viele Flanken reinballern kann, weil Das ist Minimum ein sicheres Tor.
Genau, aber genau deshalb sage ich, ey, kein Fokus darauf, sondern Fokus, weil das wird schon irgendwie laufen, sondern Fokus, da haben wir genug Qualität, sondern Fokus darauf, stabil zu stehen, die Zweikämpfe anzunehmen, griffig ins Spiel zu kommen und auch so ein bisschen sich die Sicherheit wieder zurückzuholen nach so einer 2-4-Niederlage.
Schalke hat natürlich am Sonntag nicht brilliert. Pia hat diesmal keine Spielvorbereitung schaffen können. Sie meinte aber, ich kann sagen, dass sie am Wochenende echt beschissen gespielt haben. Und das, ich habe das Spiel nicht gesehen, warum auch. Aber Regensburg gewinnt zu Hause 2-0 gegen Schalke. Und das kann ich mir wirklich, also dass ich da nicht meine Kohle drauf gesetzt habe, ist dumm. Weil Schalke hat 37 Punkte. Sie können nicht mehr absteigen, sie können nicht mehr aufsteigen. Es sind da irgendwie, die Mannschaft ist so wie bei uns vor 4 Jahren, irgendwie, ich sage jetzt mal, satte, halbsatte Ego-Millionäre, die dann irgendwie sagen, ach komm ey, und dann jetzt auswärts und ungemütlich und in Regensburg. Und also, dass sie da verlieren und nicht alles geben, das hätte man eigentlich fast antizipieren können. Das Problem ist natürlich nur jetzt der Klassiker gegen den HSV, zu Hause, Samstag, Primetime, hat natürlich dann doch jeder Schalke auf einmal wieder Bock. Und da müssen wir dann schon unser A-Game abrufen, damit wir Schalke besiegen.
Eigentlich sind alle Gegner, gegen die wir jetzt noch spielen, außer mit Ausnahme vielleicht von Ulm, geht es eigentlich für keinen mehr um irgendwas. Ne?
Das finde ich als absoluter Vorteil.
Ja.
Und Ulm wird wahrscheinlich das schwerste Spiel werden, siehe unsere Bilanzen gegen die ganzen Kleinen.
Genau, vom Bauchgefühl sage ich auch, wenn du gegen 4 Teams spielst, für die es um nichts mehr geht, dann ist da ein Team dabei, ja, das spielt dann an dem Tag besser als sonst, weil beflügelt und alles läuft und Druck ist weg. Aber 3 Teams, denen fehlen eher 5, 6, 7% und die gehen dann, das tut denen dann weh und dann reicht es eben doch nicht mehr.
Außerdem,
und sorry, ganz wichtig, muss man sagen, Braunschweig kam ähnlich so in den Volkspark nach dem Motto, ey, wir müssen hier Punkte holen, ja, hier geht es um unsere Existenz, wir wollen uns gegen den Abstieg wehren und das haben die anderen Teams halt von der Mentalität nicht mehr drin und das hat man bei Braunschweig auch gesehen.
Und Braunschweig darf uns die Füße küssen, wenn sie drinbleiben in der 2. Liga, nämlich mit 6 Punkten in dieser Saison gegen uns, gegen den HSV, sind wir der absolute Punktelieferant und damit der absolute Garant auch darauf, wenn sie in der 2. Liga bleiben, weil sie gegen uns gewonnen haben und 6 Punkte geholt haben. Also, ja. Lieber Braunschweiger, bevor ihr uns irgendwo oben im Südrang irgendwo angreift und da die Fäuste fliegen, könnt ihr uns eher dankbar sein dafür, dass wir euch diese 6 Punkte geschenkt haben.
Ach ja, uns haben auch ganz viele geschrieben noch. Geschlossen.
Fricke schreibt uns, er hätte gerne die 5. gelbe Karte von Schonlau gehabt, dass er das nächste Spiel gesperrt ist. Ja,
ich habe was gehört, dass da ein paar Sachen unter der Gürtellinie vorgekommen sein sollen. Also Kritik ist ja okay, aber irgendwas von Morddrohungen und so weiter habe ich gehört.
Wo?
Hat hier unser Postbote war im Modezentrum gesagt, dass da Morddrohungen gegen Schonlau ausgesprochen wurden.
Ah, come on, ey.
Das
geht halt gar nicht.
Genau, also ich hoffe, dass es ein Gerücht ist und dann in Wirklichkeit nicht so war. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, weil der keinen Quatsch erzählt, dass da ein bisschen was dran ist. Und da sage ich auch, das hat da mit Sport nichts mehr zu tun, ne?
Hendrik Weide schreibt, mit Absicht verloren, damit wir am 10.5. aufsteigen. Das ist tatsächlich auch eine These, die ich jetzt am meisten vertreten habe. Es wäre ja sonst langweilig geworden. Wir müssen aufpassen, dass wir tatsächlich gegen Ulm aufsteigen. Also, dass es da noch irgendwie, dass es da noch um was geht.
Meine Prediction ist ja immer noch Darmstadt. Apropos, meine Predictions sind sowieso gar nicht so schlecht, ne? Also meine Rückrunden-Predictions, ja. Ich weiß gar nicht, habe ich sie hier irgendwo im Griff bereit? Wo haben wir unsere WhatsApp-Gruppe, wo ich es nochmal natürlich reingeschrieben habe? Also es geht auf jeden Fall einmal um die Rückrundentore, die ich als Prediction aufgestellt habe, dass wir in der Rückrunde weniger als 17 Gegentore machen. Aktuell sind wir bei 13. Glaube ich. Also vier Tore können wir uns noch leisten. Polzin macht den besten Punkteschnitt aller HSV-Trainer, aller HSV-Zweitligatrainer. Bisher ist es Hubersch mit 2,0. Polzin liegt aktuell bei 2,13, beziehungsweise das war vor dem Spiel. Sollte trotzdem immer noch machbar sein. Gegen Schalke gibt es eine rote Karte oder einen Elfmeter. Deswegen, also Schalke ist, glaube ich, richtig garstig oder das Spiel wird garstig. Und ich habe es irgendwie schon damals im Gefühl gehabt, dass es da um die Wurst gehen wird. Und das Spiel riecht für mich nach einem Elfmeter oder nach einer roten Karte.
Ja, bin ich sehr gespannt.
Offen, ich lasse es offen, für wen, gegen wen. Und ich sage, der Aufstieg ist safe am 3.5. in Darmstadt, also im 32. Spieltag. Und da bleibe ich natürlich auch bei.
So, geil. Ich habe schon mal gerade reingeguckt bei mir. HSV und Köln steigen auf.
Ja.
Perfekt. Dompe, Top 3 Scorer der gesamten Saison. Er war aktuell auf Platz, also er war auf Platz 10. Er ist jetzt auf Platz 4, hat er sich vorgearbeitet. Und ist allerdings 2 Punkte hinter Marvin.
Platz 5.
Vanicek. Platz 5? Was hast du für Statistik? Geteilter Fünfter. Geteilter Vierter ist er.
Nee, er hat 18 und Vanicek hat 19. Selke hat 19.
Ich habe hier 20 bei Kicker.
Ah, okay.
Nehmen wir das Kicker, ja? Da okay. ist er Vierter. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall.
Trau nie einer Statistik, die du nicht selbst
gefälscht hast. Absolut. Ja, ich glaube, ich habe noch allerdings geschrieben, Glatzel macht 10 Tore in der Rückrunde. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Eins hat er schon mal.
Eins, da fehlen auch welche.
Und irgendwas mit Selke anscheinend, aber das hab ich, den Satz habe ich nicht zu Ende geschrieben. Naja, werde ich nochmal nachhören.
Tja, Gato, du warst letzte Woche auf der HSV-Küchenparty. Was gibt es zu berichten?
Oh, ja, ja. Die war erstmal sehr gut.
Ja?
Also hat mir gut gefallen. Stübi hat spontan moderiert für den erkrankten Philipp, den Pressesprecher,
ja.
Der das sonst immer bravourös gemeistert hat. Und Kunz und Erik Huber waren als Vorstände wie immer da. Dann wurde ein bisschen interviewt. Die plaudern dann mal ein wenig aus dem Nähkästchen, wie zum Beispiel das Merlin Paulzin, so das Teamgefühl, was wir auch schon mit Selke hatten, ne, sehr hoch steht und dass sie unter anderem auch, dass er in der Kabine so eine Wäscheleine aufgehängt hat und dort waren die Kinderfotos von den ganzen Spielern und so nach dem Motto, so ey, damals war doch euer Traum, jetzt nicht mit dem HSV aufzusteigen, aber irgendwas Großes zu schaffen und jetzt sind wir irgendwie 2 Monate davor und dann sind die natürlich in der Kabine über rumgerannt, ah guck mal hier, das bist du nicht, das bin ich so und was war denn damals euer Traum, ja okay, unser Traum war irgendwie Fußballprofi und das und bla und jetzt sind wir alle hier als Gemeinschaft kurz davor und lasst es jetzt mal festhalten und also von diesen Sachen macht Merlin Paulzin, glaube ich, relativ viele. Es war auch die gesamte Mannschaft da. Normalerweise waren immer nur so 6, 7, 8 Leute da. Und da hatte ich mich auch nochmal mit Selke unterhalten, der natürlich auch da war und mich netterweise erkannt hat. Selke war der absolute Star abends. Also Glatzel war eigentlich fast, also zweite Reihe abgeschrieben, alle anderen auch. Es kam Selke, dann kam ganz lange nichts. Er war immer nur Foto und hat es auch geliebt, aber hat es auch sehr gut gemacht. Ne? Also jedem das Gefühl gegeben, wie uns auch damals am Podcast so. Man ist jetzt gerade Best Buddy und er haut jetzt irgendwie ganz derbe cool Inside raus. Und er meinte aber auch, dass ich so, ey, ist ja derbe cool, dass ihr mit der ganzen Mannschaft da wart. Also ich meine, du warst die letzten Jahre nicht da, aber da waren immer nur so 6, 7. Ja, ja, das war auch hier dem Trainerteam ist das total, total wichtig, dass halt alle gemeinsam alles machen und nicht nur ein paar aus der Mannschaft dahin gehen, sondern halt alle. Und man ist, okay, ist sehr gut. Ne? Also ist ja auch derbe cool für die Fans, also auch für die ganzen VIP-Gäste, die auch da relativ viel zahlen. So. Und dann, also da waren überall lachende Gesichter, also fanden die echt richtig cool. Bei dem Vortrag persönlich für mich, also es ging sehr viel um Frauenfußball, also ist ja gut, ist ja auch gerade die Welle, ist gerade ne, dieses Pokal-Halbfinale ausverkauft, Rekordspiel, Kulisse und so weiter und so fort. Ja,
du merkst schon, was noch mehr gemolken werden kann, wo einfach noch mehr.
Ja, ja, Markt nein. Also Markt ist da, aber ich glaube, es kostet in erster Linie auch relativ viel Geld, also nicht wenig Geld. Also musst du auch erstmal investieren, um dann irgendwie aufzusteigen und so die Mega-Sponsoren, also natürlich waren sie da irgendwie auf potenzielle Sponsorensuche, aber es ist schon. Also es ging über die Hälfte um Frauenfußball und ich war jetzt nicht da für Frauenfußball, so gerne ich die auch habe und die meisten halt auch nicht und es war trotzdem natürlich gute Stimmung, aber dachte ich so, boah, jetzt nochmal, naja, egal. Also ich hätte lieber noch mehr so Geschichten gehört, wie mit den Kinderfotos in der Kabine oder I don't know. Und dann war auch noch so eine geile Szene, da war dann so ein Booklet und dann waren 7.500 € konnte man persönlich dann als Support spenden für die Frauenmannschaft. Und das bringt die natürlich schon super weit, wenn das jetzt irgendwie in dem Raum mehrere machen und so weiter und so fort. Und dann standen da Stefan Kunz und Erik Huber und Stübi. Und die haben sich dann vielleicht schon im Vorfeld irgendwie ausgedacht, was die beiden machen für die Leute, die spenden. Und aber es war natürlich keine Frauenfußballveranstaltung, muss man nochmal so sagen. Dann wurde so in die Runde gefragt, so hat Stefan Kunz dann so gefragt, so, ja, wer ist denn hier bereit, die 7.500 € zu spenden, ne? Und ich dachte schon so, oh, keine gute Idee, weil 7.000 sind ja nicht irgendwie jetzt 100 € oder so, sondern das ist eine Stange Geld und so. Eine Hand ging hoch.
Andreas Müller, weiß ich, das war die erste Hand, die hochging.
Ja?
So ein Glatzkopf, ne?
Weil ich saß relativ weit hinten, so noch eine Hand ging hoch. Und ich glaube, er hat bestimmt schon so eher mit so 2030 gerechnet. So. So, nee, das reicht noch nicht, Also, wir legen noch was drauf. Irgendwie, da war erst irgendwie nicht essen gehen, sondern jetzt werden die noch mit Mannschaftsbus abgeholt. Ja, aber um das nochmal draufzulegen, da müssen wir schon ein bisschen mehr als irgendwie, da müssen wir schon so 10, 15, 20 irgendwie so mehr Hände jetzt hochgehen, ne? Wer kommt denn noch dazu? Ich immer schon so, oh shit, schon wieder. Peinliche Situation, ja, Fremdscham, ich glaube, Stü hat es wahrscheinlich auch irgendwie, als Moderator stehst du ja auch da und willst eigentlich, dass alles smooth abläuft und alles so, könnte mir zumindest vorstellen, dass du da auch irgendwie sagst, so, oh, und dann, naja, ging so 3, 4, 5 Hände hoch und ich so, Mann, und dann irgendwann haben sich noch so ein paar Leute erbarmt irgendwie, also auf jeden Fall war es aber eher so, tat es einem natürlich auch leid, weil irgendwie, Frauen, immer ein großes Image-Video und 57.000 Leute und naja, so nach dem Motto, jetzt mal Butter bei den Fische, dann wollte keiner. Mhm. Aber man war natürlich auch nicht eingeladen, um irgendwie das zu spenden, deswegen war es ja ein bisschen Fremdscham, aber es war natürlich irgendwie eine Story, die man so erzählen kann jetzt und dann im Nachhinein ganz witzig war. Aber es war insgesamt cool, es wurden Blackjack-Stationen gab es noch, so irgendwie Tischtennis, Tischkicker und es war sehr interaktiv, also
und es war auch wieder in der Küche, ne? Also
in der Küche. Élysée.
Für alle, die noch nicht da waren, und das sind wahrscheinlich die meisten Hörer von uns, das ist immer eine Veranstaltung, die für Sponsoren, für VIP-Kunden einmal im Jahr gemacht wird. Und das wird immer vom Élysée ausgerichtet. Und die werden dann da in den großen Ballsaal eingeladen. Und dann gibt es eben diese Rede vom Vorstand. Und danach geht man in die Küche, also öffnet das Élysée die Küche und in der Küche stehen dann die Spieler und immer an so einer Station und quasi bedienen dann die Leute und man kann Fotos machen, man kann sich wirklich überall aufhalten. Und das haben sie, glaube ich, einmal, als ich da war, hatten sie es nicht so gemacht. Da gab es so ein Buffet. Das war, fand ich, eher geht so. Aber wenn es dann so in die Küche geht, dann ist schon ganz lustig, wenn dann da die Spieler stehen und dann in den Schürzen, in den Küchenschürzen die Fans bedienen. Und danach kann man die, glaube ich, auch noch ersteigern, ne? Die Schürzen.
Ja, genau. Das ging noch. Oder als Preise, also irgendwie alles wurde da versteigert und konnte man ersteigern. Und also es war, die Stimmung war natürlich nach Nürnberg-Sieg und ja. Wir waren haben irgendwie dann eine Tabelle Erster und Frauenfußball, also es war Peak, so, war perfekt, hätte der Zeitpunkt nicht sein können. Ja.
Die Frauen, eben ganz kurz für unsere Hörer, die da vielleicht das nicht mitbekommen haben, haben am Wochenende 1-0 gewonnen in der Nachspielzeit durch ein Eigentor gegen Frankfurt, haben sie 1-0 gewonnen und Meppen hat, glaube ich, unentschieden gespielt, also die Chancen werden immer, oder Es ist immer noch alles möglich und sie haben es eigentlich selbst in der Hand, weil sie am letzten Spieltag gegen Meppen spielen. Also da bleibt es spannend, weil dieses Jahr eben auch der Dritte aufsteigt. Also
ja. Und HSV, glaube ich, das Volksparkstadion als Spielstätte
genau
gemeldet, sollten sie aufsteigen.
Ja. Das heißt, wollen wir schon mal eine Prediction aufstellen, wie häufig der Rasen in der nächsten Saison gewechselt wird?
Ja, das ist. Ich hoffe, sie haben irgendwie so einen Sponsor, so einen Rasensponsor oder irgendwie sowas.
Abo-Modell.
Abo. Ja, irgendwie sowas. Das, klar, doppelt so häufig wird er bespielt. Wird er fast doppelt so häufig gewechselt, denke ich mal. Ne?
Jetzt am Wochenende steht es an gegen Gelsenkirchen, gegen Herne West, gegen Schalke 04, wie auch immer man sie nennt. Ein absoluter Scheißverein, wie ich finde. weiß ich nicht, Schalke nie warm geworden. Stadion finde ich ist auch kacke da in der Sporthalle. Nichtsdestotrotz, Primetime 2030 spielen wir gegen Schalke.
Fährst du hin?
Nee, tatsächlich, das ist das einzige Spiel. Ich habe für Darmstadt Karten bekommen, auch gegen Fürth habe ich eine Karte bekommen. Aber gegen Schalke bin ich im Urlaub. Das werde ich nicht schaffen. Deswegen bin ich nächste Woche auch im Podcast nicht dabei. Ich kann mich jetzt schon mal entschuldigen. Oha. Ich darf ja auch mal Urlaub machen, ist der erste dieses Jahr. Im Gegensatz zu euch beiden hier.
Ja, ist das so. Paris war wahrscheinlich Arbeit, ne? Wo du dann warst. Erwischt.
Ja,
Homeoffice okay. Eigentlich offiziell.
Ja, genau. Homo.
Keiner war in Paris.
Game Schein. So. Ja. Also Gelsenkirchen, wir hoffen, also was heißt, Reis ist wieder fit. Hatzi Gadunic wäre auch wieder bereit. Meffert von Anfang an. Nuheim bleibt weiterhin verletzt.
Das ist doch mal, das lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken.
Und wir haben leider keinen Gegnercheck, außer dass Schalke scheiße ist.
Das reicht. Dass sie halt einfach 37 Punkte haben und für die geht es um nichts mehr. Und
ja. Aber wie du schon sagst, gegen HSV sind sie immer garstig und wollen sie immer noch mal Gas geben.
Das sind die ersten 20 Minuten dann besonders wichtig, dass sie dann auch keinen Bock haben und wirklich sagen, shit, lass den Abend jetzt einmal bitte irgendwie schnell zu Ende gehen und dann ist gut.
Also, HSV oder Schalke gegen HSV, was tippt ihr?
Boah, gute Frage. Ich überlege gerade erstmal, ob viele oder wenige Tore. Ich glaube schon, dass HSV jetzt versucht, natürlich erstmal nicht so viel zuzulassen. Aber doch, so ein schön, ach, klassisches 2-1.
Okay.
1-2.
Ich hasse diese Fragen, ehrlich gesagt.
Ich weiß. Tipps. Bei mir ist heute auch ein bisschen mehr Demut als letzte Woche.
Ja, oh Mann, ey. Ja, also mein Bauch sagt mir schon wieder. Und ey, wir steigen auf und die Siege tippe ich auch noch, aber ich tippe auf 1-1.
Echt?
Mhm.
Okay. Ich tippe auf.
Und ich nehme es an. Also ich glaube, wir steigen trotzdem auf, auch mit dem 1-1.
Ich tippe auf ein 2-3.
Also so ein Spektakel, meinst du?
Ja, schon viele Tore. Ja, ist gut. Spieler wie Pia jetzt auf jeden Fall vorbereitet hätte bei Schalke, auf die man irgendwie die Players to watch. Ich glaube, so ein Younes, auf den muss man immer vorne schauen. Oder
ja.
Zilla. Dann haben wir noch Karaman. Ja, das sind jetzt so mal die Klassiker. Ich weiß gar nicht, der Torwart, wie heißt der noch, den sie da geholt haben?
Keine Ahnung, ich kenne nur Ralf Fährmann.
Ja, den gibt es nicht mehr.
Ich weiß nicht.
Haben sie da nicht diesen Instagram-Torwart, wo die Frau nicht nach Gelsenkirchen kommen wollte, hier, der mit den langen Haaren? Karius.
Ja, ja.
Aber ich glaube, der ist verletzt, glaube ich. Aber ja, so richtig.
Der Instagram-Torwart. Ja.
Ja.
Wild. Ah, der Trainer, stimmt. Der hatte jetzt einen schweren Start. Das sind Holländer, ne? Und ist aber jetzt dann eigentlich angekommen, aber naja, anscheinend doch nicht so richtig.
Ich weiß gar nicht, wie der Trainer heißt.
Ich auch nicht, weil ich habe den immer nur so. Der hat auch ein paar Aktionen gebracht, die nicht ganz. Also nach 0-15 Regeln sind und deswegen hatte mal ein, zwei Artikel gehabt. Aber
Kees van Wonderen.
Naja, ist auch Latte.
Also
er hat es noch nicht mal geschafft, um hier ein Bild in der Kicker-App zu haben.
Ich will mich da auch nicht wiederholen, ne? Aber ich, ganz ehrlich, wenn man Schalke anguckt, weiß man, was beim HSV jetzt dann irgendwie auch besser gelaufen ist. Auch immer viel Potenzial in der Mannschaft, viel Spielerqualität gehabt, Tabellen nie abgerufen, ein tolles Umfeld, ein tolles Stadion und trotzdem stehen sie in der Tabelle richtig schlecht da, viel schlechter als wir jemals da standen in der zweiten Liga. Und wenn man dann auch sieht, wie viel Unruhe da herrscht, ja, wie schlecht die Strukturen einem auch vorkommen, so nach außen, da kann man nur sagen, hat sich beim HSV jetzt neben dem Tabellenplatz, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, auch vieles entwickelt, wo wir sagen können, ey, dafür ist es verhältnismäßig solide noch beim HSV.
Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen spannen zum Beginn dieser Folge, nämlich um die Ticketpreise und die Tickets allgemein. Wir haben ja in den letzten Wochen auch schon drüber gesprochen, das Spiel gegen Ulm, Ticketpreise, gab es ja auch wieder Banner jetzt im Stadion auf der Nordtribüne. Ich kann nur an alle Leute appellieren da draußen, passt auf, was gerade in den ganzen eBay-Kleinanzeigen oder eBay-Kleinanzeigen, heißt es ja gar nicht mehr, Kleinanzeigen oder sonst wo auch immer an Karten gehandelt wird. Es ist so viel Schindluder wird da getrieben und so viele Kriminelle, die dort versuchen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir haben von diversen Leuten, und wir machen es ja manchmal so wirklich so ein bisschen mit Twinkle in the Eye, dieses Diverse, aber tatsächlich, es haben uns echt viele Leute geschrieben, die auf irgendwelche Verbrecher reingefallen sind, die Geld überwiesen haben und keine Tickets bekommen haben und. Also, lasst es einfach, diese ganzen Kleinanzeigen und eBay und sonst wo auch immer, das ist alles nichts Seriöses. Wenn ihr irgendwo noch versuchen wollt, ein Ticket zu bekommen, denn entweder aus dem Freundeskreis, weil eben jemand nicht kann oder ein Ticket bekommen hat und das gerne weitergeben möchte, oder eben auf dem Zweitmarkt vom HSV, wo ihr auch davon ausgehen könnt, dass die Tickets funktionieren. Alles andere, lasst es sein. Keine Echtzeitüberweisung und. Also, ja.
Schwierig.
Schwierig. Tatsächlich sehr schwierig und das nimmt halt auch immer mehr ja, Zulauf, gerade bei so Spielen jetzt wie gegen Ulm, wo jeder irgendwie versucht, Karten zu bekommen.
Ja, je krasser der HSV wird,
umso schwieriger die Kartensituation.
Ja, richtig. Die Choreo hat mich übrigens gefreut am Anfang des Spiels, Europa.
Ja.
Wir sind zu hören bestimmt. Ah, dann natürlich so eine 2-4-Geschichte lieferst du ab, schwierig, aber es geht in die richtige Richtung und war natürlich wieder echt krass. Und
du bist zu hören bestimmt.
Ja.
Das war wieder, ich hatte die ganze Zeit gehofft, funktioniert es oben mit der Hand, weißt du, die oben noch so frei war, dass die richtig angezeigt wird, aber es hat alles funktioniert, es hat gepasst. Das war schon gut. Und Sparwasser schreibt uns 1887, das große Zittern beginnt. Bei mir zittert es gar nicht. Ich bin nach wie vor komplett tiefenentspannt. Ich wüsste nicht, was die Saison noch passieren soll, dass wir das nicht schaffen.
Ich auch. Also klar hat man jetzt ein bisschen im Hinterkopf so, was ist, wenn jetzt man verliert am Wochenende, dann geht's volle, also dann ist man von 100 auf 0 drin, aber ich habe auch irgendwie nicht so mega Schiss, ich weiß auch nicht wieso, wir werden das Ding schon, und je besser der Gegner ist, desto besser spielen wir auch.
In diesem Sinne,
nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.